Ja, guten Abend. Es ist eine besondere Ehre, hier an Weihnachten predigen zu dürfen. Und natürlich an Weihnachten, es geht um Weihnachten. Aber ihr werdet mal sehen, ein bisschen vielleicht anderer Blickwinkel, wie den ihr sonst gewohnt seid. So, die erste Frage ist, wann ist denn eigentlich Weihnachten? Bei uns da ist dann irgendwie immer, ja, 24. Heiligabend, 25., 26., aber... Geht mal ein bisschen nach Osten zu irgendwelchen Ostkirchen, tja, die feiern dann irgendwo eher am 6. oder 7. Januar. Die sind sich also da auch schon nicht mal ganz einig. Aber vielleicht die wichtigere Frage ist die, wann wurde denn Jesus geboren? War das dann an einem dieser Weihnachtstermine? Und da schauen wir mal ein bisschen in die Bibel. Und, wie soll ich sagen, vielleicht etwas überraschend, wir beschäftigen uns zunächst mal mit Nutztierhaltungen. So, was machen unsere schönen Nutztiere, die irgendwo draußen auf der Weide sind? Hier seht ihr sie, da gibt es dann irgendwann im Herbst den Almabtrieb. Ist von Ort zu Ort unterschiedlich hier in Bayern, irgendwann zwischen September und Anfang Oktober, dann gehen die alle in den Stall. So, warum? Eigentlich ganz einfach. Da oben, da schaut es dann halt so aus, viel Schnee. Vielleicht dieses Jahr noch nicht ganz so viel, aber im Allgemeinen doch so. Israel, da ist doch das Wetter so viel schöner. Da gibt es doch außer auf dem Hermon keinen Schnee. Aber was gibt es da dort? Da schaut so aus. Regenzeit. Das ist ein Bild, das war vor 2 Wochen, aber auch Anfang dieser Woche, habe ich gehört, hat es wieder heftig geregnet und es gibt Überschwemmungen. So, also es ist Regenzeit, so ungefähr November bis März. Und was machen unsere lieben Hirten? Ja, die gehen dann auch in den Stall in dieser Regenzeit. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, da lesen wir also, dass die bei der Geburt Jesu, da waren die Hirten draußen auf den Feldern, auf der Weide mit den Hirten. Wenn aber Regenzeit war im Dezember und sowas, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Also, jetzt können wir nochmal in die Bibel reinschauen und schauen mal, ob wir noch weitere Hinweise finden, wann denn vielleicht das Ganze gewesen sein könnte. Jetzt hat. Nö. Hier sind wir. Also, wir lesen im Lukas-Evangelium. Es begann in der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Damals lebte dort ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung des Abija gehörte. So, da gab es also einen Abija. Was hat es denn mit dem auf sich? Um das rauszufinden, können wir auch wieder in die Bibel schauen. Aber viele Kapitel zurück zu König David. Da lesen wir nämlich, auch die Nachkommen Aarons wurden in Dienstgruppen eingeteilt. Zusammen mit Zadok, also das war der Priester da, da teilte David die Priester in Dienstgruppen ein, waren tatsächlich 24. Die Einteilung geschah durch Lose, das achte Los fiel auf Abija. So, das heißt, Abija, das waren die, die ja so als achtes da in der Reihe dran kamen und auch der Zacharias, der gehörte praktisch zu dieser Dienstabteilung. Und das Interessante ist, da kommt dann sogar noch das neunte los und das neunte war Jeschua. Das heißt, es war ein Priester namens Jeschua. Das war damals eigentlich ein geläufiger Name. Ich finde es allerdings wieder irgendwie interessant, dass der nach Abija kam. Weil, also Abija, da gehörte dann der Zacharias dazu, dessen Sohn war der Johannes. Das war sozusagen der Prophet, der auf Jesus, auf Jeschua hingewiesen hat. Und tatsächlich war auch in der Dienstabteilung er gleich der Nächste, der dran war. Also, das war der Abija. So, jetzt haben wir also die Priesterabteilungen und die Achte. Und was wir jetzt noch wissen müssen ist, wann fängt denn eigentlich das Jahr an? 1. Januar ist zwar bei uns, hat aber mit der Bibel nichts zu tun. 1. Advent, da fängt irgendwie das Kirchenjahr an, hat aber auch mit der Bibel nichts zu tun. War schon mal jemand in Israel, hat Rosh Hashanah gefeiert, Beginn des neuen Jahres im Herbst? Auch falsch. Sorry, aber in der Bibel fängt das Jahr im Frühjahr an. Da gibt es den Monat Nisan, das ist so März, April. Und in dem Monat fängt also das biblische Jahr an. So, und die Priesterabteilungen, die waren also nach Jahresbeginn der Reihe nach jeweils dran für eine Woche und es hat sich dann im zweiten Halbjahr nochmal wiederholt. Und dann gab es Pilgerfeste. Das war Pessach, Schavuot und das Laubhüttenfest, wo ganz viele Pilger gekommen sind und weil da halt so viel zu tun war, da hatten sie alle miteinander Dienst. So, und jetzt können wir mal durchzählen. Also ich zähle euch jetzt nicht sämtliche Namen der Monate auf Hebräisch auf, ich zähle sie einfach durch. Also die achte Abteilung, wenn man dann durchzählt, dann wäre das die letzte Woche im zweiten Monat. Die Monate in Israel, die sind ein bisschen kürzer, weil da geht es nach dem Mondjahr und nicht ganz verteilt. Deswegen kann man grob mit 4 Wochen pro Monat rechnen. Also sind wir letzte Woche im zweiten Monat. Da kommt aber im ersten Monat, im Nisan, noch Pessach dazu. Dann sind wir also noch eine Woche später, erste Woche, dritter Monat. Dann war aber in der zweiten Woche gleich noch Pessach, da wo sie alle beschäftigt waren. Das heißt also, jetzt sind wir Mitte des dritten Monats. Und bis dahin hatte also der Zacharias Dienst und irgendwann in diesen 2 Wochen war also das Ereignis, von dem wir da in Lukas lesen. So, was lesen wir dann von dem Zacharias? Er blieb im Tempel, bis die Zeit seines Dienstes vorüber war und ging dann nach Hause. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Also die ganze Geschichte mit dem Engel, der im Erschienen war, dass er dann taub war und so, stumm war, das überspringen wir jetzt alles. Aber dann wurde seine Frau tatsächlich, obwohl sie schon betagt war, schwanger. Das heißt, jetzt sind wir dann irgendwo in der zweiten Hälfte des dritten Monats. So, dann können wir weiterschauen, was passiert ist. Also ich pick's jetzt wirklich die Sachen nur raus. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt Galiläas zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Miriam, auf Deutsch Maria, aber eigentlich Miriam, und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Das war also 6 Monate weiter und damit sind wir jetzt im 9. Monat im Jahr. Das ist wo der Gabriel der Maria erschien und sie dann schwanger wurde. So, jetzt können wir weiterrechnen. Die menschliche Schwangerschaft ab Befruchtung dauert 38 Wochen. Das sind, wenn wir jetzt wieder den israelischen Kalender mit den etwas kürzeren Monaten nehmen, sind so 9,5 Monate. Und wenn wir dann weiterrechnen, dann kommen wir also ins Jahr drauf, in den 6. oder 7. Monat. Und also wenn im Frühjahr das Jahr anfängt, dann ist das also im Herbst. So. Schon mal gut, jetzt ist es nicht Winter und nicht Regenzeit, sondern im Herbst noch davor und auch die Zeit, wo die Schafe noch draußen waren. Nächste Seite. So, die Rechnung, die klang jetzt irgendwie alles ganz genau und sowas, aber so ein paar, also mathematisch genau kriegt man sich nicht hin, weil die Frage ist immer, wie lang ist eine kurze Zeit und was ist bald darauf? Der 6. Schwangerschaftsmonat ist auch 4 Wochen lang. War das jetzt am Anfang des 6. Monats oder am Ende? Wurde die Maria gleich sofort schwanger oder ein bisschen später? Kinder sind auch immer ein bisschen unpünktlich, so plus minus 3 Wochen ist eigentlich normal. Und dann kommt noch was dazu, was auch nochmal einen Monat Unsicherheit verursacht. Bei uns gibt es Schaltjahre in Israel, auch damals gibt es Schaltmonate. Und zwar, also wir hatten schon den Nisan, den 1. Monat. Da wird Pessach gefeiert und das hat auch mit der Gerstenernte zu tun. Und damals war es halt so, die haben am Anfang des Monats oder so am Ende des Monats vorher geschaut, ist denn die Gerste schon so weit, dass wir da schön feiern können? Wenn nicht, haben sie da einfach noch einen Schaltmonat, den 2. Adar reingeschoben. Wenn jetzt dann die Schwangerschaft während der Zeit ist, dann kommt also vom Kalender gesehen das Kind irgendwie da im Monat vorher dann auf die Welt. So, deswegen, aber ganz grob, man könnte jetzt das frühestmögliche Datum ausrechnen und je nachdem schiebt es sich noch ein bisschen nach hinten. Aber so grob, 6. 7. Monat kann man schon mal davon gehen. Und jetzt ist die Frage, gibt es noch irgendwas weiteres, was wir da sehen können? Im 7. Monat, das ist also jetzt dann so Ende September, Anfang Oktober, gibt es ein Fest in Israel. Das ist das Laubhüttenfest. Wird auch heute noch gefeiert. Die Juden bauen sich da so Hütten mit oben Palmzweigen drauf und verbringen Zeiten, vor allem die Mahlzeiten dann da draußen. So, und es gibt jetzt tatsächlich noch ein paar weitere Hinweise, dass die Geburt Jesu irgendwie zu Zeiten des Laubhüttenfests stattgefunden haben könnte. Das Erste, was wir wissen, die Römer haben eine Volkszählung angeordnet. Eigentlich ging es eher darum, die Steuern festzusetzen. Also das Ganze in der Regenzeit durchzuführen, wo alles schlammig und matschig ist und die Leute da reisen sollen und sowas, das war wohl auch den Römern klar, dass das keine besonders gute Idee wäre. Wenn man sich den Jahresablauf anschaut und auch noch ein bisschen Agrargesellschaft, dann ist tatsächlich der Herbst, also dann, wenn die Ernte eingebracht ist und bevor die Regenzeit kommt. Das ist so die Zeit, wo es sozusagen am noch relativ einfachsten wäre, wenn viele Leute sich auf den Weg machen müssen, da eben in ihrer Heimatstadt. Und deswegen, wenn die Römer einigermaßen schlau waren, dann haben sie also so eine Volkszählung auch ungefähr in die Jahreszeit gelegt. Also Sommer ist auch noch nicht mehr so heiß, Ernte ist drin und noch kein Regen. Was wir außerdem aus der Bibel wissen ist, die Herbergen waren voll. Bethlehem, das liegt so 10 Kilometer von Jerusalem weg. Und zum Laubhüttenfest sind eben viele Juden nach Jerusalem gezogen. Und sag mal, Bethlehem, das ist schon noch der Bereich, wo man dann sich auch eine Unterkunft suchen kann. Und deswegen, also dass das zeitgleich mit dem Laubhüttenfest war, würde aus der Sicht auch irgendwie Sinn ergeben. So. Dann gibt es eine sehr interessante Bibelstelle, die hat der Johannes aufgeschrieben. Da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. So, und wenn man dieses lebte unter uns etwas wörtlicher übersetzt und sowas, dann heißt das eher sowas, er schlug sein Zelt unter uns auf. Und das Wort, das hier für Zelt verwendet wird, ist genau das gleiche Wort wie das, was im Hebräischen ja eigentlich, ja oder auch in der griechischen Übersetzung, dann eben für die Laubhütte verwendet wird. Das heißt, Zelt oder Laubhütte, da ist eigentlich in dem Fall synonym. Das heißt, Jesus ist sozusagen, eben hat in einer Laubhütte unter uns gewohnt, wenn man es so übersetzen will. Dann nochmal zum Charakter vom Laubhüttenfest. Es ist von den ganzen Festen eigentlich das Freudigste, weil ganze Ernte war drin und da kann man mal richtig feiern. Und wenn ihr mal hört, was eigentlich mit der Geburt Jesu da auch an Freude verkündet wurde, das passt eigentlich auch ziemlich gut eben zu diesem Fest dazu. Nehmt mal den Lukas, was der Engel da erzählt hat, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt David ein Retter geboren, es ist der Messias, der Herr. Also, im ganzen Volk große Freude. Dann kamen die Weisen aus dem Osten, zu denen kommen wir nachher auch nochmal, und der Matthäus schreibt hier, als sie den Stern sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Also anders übersetzt ist es manchmal, sie freuten sich mit großer Freude. Ich weiß nicht genau, kann kein Griechisch, ich weiß nicht, was da steht, aber man sieht schon, wie schwierig es ist, dieser großen Freude dann verbal überhaupt Ausdruck zu verleihen. Also auch, wie soll ich sagen, dieser Charakter von dem, was geschehen ist, passt wunderbar zum Laubhüttenfest. Und wenn wir auch so eine große Freude erleben, ist es dann nicht normal oder unsere Aufgabe, diese Freude auch an die weiterzugeben, die sie vielleicht noch nicht erlebt haben. So, also soweit zu dem, wann ist Jesus geboren? Ich kann euch keinen harten Beweis liefern, aber es gibt doch eigentlich viele Hinweise darauf, dass das eher im Herbst war und nicht im Winter. Okay, ganz kurz, wie kam Weihnachten in den Dezember? Damals in dem alten Rom, da gab es irgendwelche Feierlichkeiten zur Wintersonnenwende. Also das ist da, wo halt der Tag am kürzesten ist, war jetzt letzten Sonntag. Und dieses Fest ist in irgendeiner Weise halt mal christianisiert worden. Im 4. Jahrhundert hat man halt das Geburt Jesu dahin datiert. So, kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wenn es jetzt heidnischen Ursprung hat, dürfen wir eigentlich Weihnachten feiern? Ich meine ja, zumindest dann, wenn wir Jesus feiern als der, der er wirklich ist, nicht nur als das kleine, nette, schnuckelige Kind, sondern als der Herr und Retter der Welt. Ich glaube, den dürfen wir immer feiern. Und nach diesem kleinen Exkurs zum Termin möchte ich nochmal ein paar Stellen in der Bibel anschauen, hauptsächlich im Ersten Testament. Ich sage ungern Altes Testament, das klingt immer so, als wäre es veraltet, aber es ist es tatsächlich eigentlich nicht. Die erste Prophetie zum Kommen von Jesus, die finden wir sehr früh, nämlich zu einem Zeitpunkt, als Adam und Eva noch im Paradies waren. So, da spricht Gott zur Schlange. Das war, nachdem sie da irgendwie hier von dem Apfel gegessen haben. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. So, interessante Stelle, obwohl die Bibel zugegebenermaßen meistens so ein bisschen männerlastig ist. Hier spricht Gott von der Frau. Zuerst einmal von Eva, aber dann irgendwie die letzte in der Reihe, das war dann Maria. Und dann von ihrem Nachwuchs oder ihrem Nachkommen, und zwar das Wort hier steht tatsächlich in der Einzahl. Also es kommt ein Nachkomme, der Satan besiegen wird. Okay, wir wissen es. Das ist Jesus. Und was ich schon interessant finde, ist diese Worte, die fielen damals im Paradies. Und der Sieg Jesu, den er da über Satan dann errungen hat, ein Stück weit hat uns der das Tor zurück ins Paradies auch wieder ein Stück weit aufgemacht. Wenn wir seine Erlösung annehmen, dann dürfen wir tatsächlich ohne Verdammnis durch die Sünde leben. Endlich wieder. Und lasst uns jetzt hier die letzte Aussage in dem Vers noch anschauen. Er hat zwar jetzt nicht direkt mit Weihnachten zu tun, aber weil wir den Vers schon da haben und ich wahrscheinlich dann an Ostern nicht predigen werde. Aber hier können wir mal sehen, wie präzise die Aussagen in der Bibel sind. Da steht was von der Ferse Jesu, in die Satan beißen wird. Hat jemand irgendwann in der Bibel noch mal was gelesen von Verse? Wahrscheinlich nicht, ich habe es zumindest nicht. Aber die Archäologen haben uns da ein bisschen was hier gebracht. Also, Jesus wurde ans Kreuz geschlagen, mit Nägeln. So, wenn wir jetzt hier so bei uns die typischen Bilder anschauen, dann habt ihr die immer im Mittelfuß und dann den Nagel im Mittelfuß. Aber jetzt könnt ihr mal schauen, was die Archäologen 1986 in einem Sarkophag in der Nähe von Jerusalem gefunden haben. Schaut so aus und da dürfen sich die Ärzte jetzt mal anschauen. Das ist der Knochen von jemand, der also tatsächlich auch im ersten Jahrhundert gekreuzigt wurde. Der Name steht sogar auch auf dem Sarkophag und der Nagel steckt da noch in einem Knochen. Meistens haben sie den Nägel wieder rausgezogen, der ist irgendwie hängen geblieben. Und das ist das Fersenbein. Das heißt, tatsächlich haben die Römer die Leute, die sie ans Kreuz geschlagen haben, durch die Ferse festgenagelt. Ihr seht hier, das ist das, wo Satan Jesus tatsächlich verletzen konnte. Ist tatsächlich nicht der einzige Fund. Selbst in England haben sie vor 5 Jahren mal so einen Knochen gefunden. Also, das waren die Römer. So, also, das war die Stelle im Paradies, die erste Verheißung von Jesus. Und ich möchte weitermachen mit einem sehr interessanten Propheten. Das war der Bileam. Das war ein Prophet, der aber nicht aus dem Volk der Juden stammte. Und trotzdem hat er irgendwie Jahwe gesucht und von ihm Weisungen erhalten. Der lebte in einer Stadt Petor am Euphrat, wahrscheinlich im Oberlauf vom Euphrat, also heute irgendwie so Südtürkei, Südosttürkei. Und schon ein paar Tagesreisen vom gelobten Land entfernt oder eben von Jericho, also damals, wo er auftritt, da waren die Israeliten noch gegenüber vom Jordan, gegenüber von Jericho. Und der scheint auch in irgendeiner Weise übernatürliche Kräfte gehabt zu haben. In der rabbinischen Literatur, da wird er sogar, was das betrifft, mit Mose verglichen. So, also die Israeliten, die waren kurz davor, da über den Jordan zu ziehen. Und da gab es einen Balak, das war der König der Moabiter, der König von Moab. Der hatte Angst vor den Israeliten, er hat gehört, was die Israeliten da so mit den anderen Völkern gemacht haben. Und wusste jetzt nicht, wie er die Israeliten besiegen könnte, aber hat gedacht, ja, da gibt es doch den Bileam. Und wenn der die Israeliten verflucht, dann kann ich sie vielleicht dadurch besiegen. So, Bileam hat Gott gefragt, ob er mitgehen soll. Eigentlich hat Gott gesagt, nee, bleib mal daheim und sowas, tut es nicht. Und dann auf mehrfaches Drängen, dann durfte er doch gehen. Unterwegs, das ist jetzt hier die Szene auf dem Bild, war mit seinem Esel unterwegs, hat einen Engel den aufgehalten. Der Esel hat den Engel gesehen, der Bileam erst irgendwo im dritten Anlauf. Und wer die Geschichte nicht kennt, also es ist eine schöne Geschichte, könnt ihr am Wochenende mal lesen. 4. Mose, Kapitel 22 bis 24. Aber Gott hat also da dem Bileam nochmal eingeschärft, Herr, du sagst nur das, was ich dir sage und sonst nichts. Und hat der Bileam dann auch gemacht. Und statt Israel zu verfluchen, hat er Israel dreimal gesegnet. Balak war darüber nicht ganz besonders glücklich. Und jetzt wird es aber interessant. Bevor der dann wieder nach Hause gegangen ist, nachdem er also dreimal das Volk Israel gesegnet hat, hatte er noch ein prophetisches Wort für die Zukunft. Also der Prophet, der da aus eigentlich einem heidnischen Land kam. Da sagt er nämlich, ich sehe jemanden, noch ist er nicht da, ich erblicke ihn, aber erst von Ferne. Ein Stern geht auf bei den Nachkommen Jakobs, ein Herrscher erhebt sich in Israel. Also ich will es nicht verschweigen, im Judentum, da wird diese Stelle also auf den König David bezogen. Aber wir kommen gleich noch zum Propheten Jesaja und der hat auch von einem großen Licht prophezeit. Und der Jesaja, der lebte also 300 Jahre nach David. Also von daher, glaube ich, dürfen wir die Stelle durchaus auch auf Jesus und sein Kommen dann beziehen. Der Bileam, der kam aus dem Osten, aus dem Land der Aramäer. So, woher kamen die drei Weisen, die den Stern gesehen haben? Der Stern, von dem bereits der Bileam da prophezeit hat. Sie kamen auch aus der Gegend, aus dem Osten. Und ich finde es einfach irgendwo interessant hier. Da war der eine Prophet da, dann waren da drei Weisen. Und entweder waren das also auch Nicht-Juden, genauso wie der Bileam, die trotzdem Jahwe gedient haben. Ich habe mal was anderes gehört, es könnte auch sein, dass es Juden waren, die aus dem babylonischen Exil damals nicht zurückgekehrt sind, aber die die heiligen Schriften dann kannten. Genau wissen wir es nicht, aber was wichtig ist, sie kamen, um den Messias anzubeten. So, soweit der Bileam. Jetzt kommen wir noch zu dem Propheten Jesaja. Wir haben wieder das Licht hier. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Ich sag mal, diese vier Bezeichnungen, Namen für den Messias, die wären wahrscheinlich auch nochmal eine ganz eigene Predigt wert, haben aber heute nicht die Zeit dafür. Es geht weiter in Vers 6. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Es sind einfach drei wunderbare Verse über den Messias, aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir haben da noch drei Verse übersprungen. Das waren jetzt die Verse 1, 5 und 6. Und das ist etwas, was mich eigentlich in der Vorbereitung auf die Predigt da nochmal überrascht hat. Wenn wir solche Prophetien über den Messias und sein Kommen sehen, dann können wir das nicht von dem Volk Israel und den Verheißungen für dieses Volk trennen. Denn die kommen da genau in den Versen dazwischen vor. Wir schauen uns hier kurz den Vers 2 an. Da heißt es, du Herr machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Also, wir sehen hier, dass es eigentlich nachdem Jesus gekommen ist, oder in dem Zusammenhang kommt auch diese Prophetie. Und damit, dass also der Messias auf die Erde gekommen ist, ist Gottes Plan mit dem Volk seines ersten Bundes noch nicht zu Ende. Er hat immer noch einen und auch sie sollen sich jubeln und sich freuen. Und den letzten Propheten, den wir anschauen wollen, ist der Prophet Micha. Das ist der, der den Ort der Geburt Jesu vorausgesagt hat. Und auch da sehen wir wieder, wie Prophetien genauso für Israel mit dabei sind. Also Micha Kapitel 5. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat, sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Bis zu der Zeit, wo eine Frau den erwarteten Sohn geboren hat, lässt Gott die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihr Land zurückkehren. Also in Bethlehem, da ist der Sohn Gottes geboren, dessen Ursprung bis vor die Schöpfung zurückreicht. Und dann heißt eben hier, danach werden die Israeliten in ihr Land zurückkehren. Und das ist was, was sich tatsächlich da noch einige Zeit hingezogen hat. Und in größerem Umfang ist es tatsächlich erst in den letzten 150 Jahren geschehen. Der Vers 3. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt, vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis an die fernsten Länder der Erde. So, jetzt die Frage, hat Israel Jesus schon als ihren Hirten erkannt? Tatsächlich, wir kennen die messianischen Juden, aber muss man sagen, auch erst zum Teil. Und leben sie in Sicherheit oder sind sie nach wie vor von Feinden ringsum bedroht? Ich würde auch sagen, eher das Letztere. Das sind also auch noch Verheißungen für Israel, für deren Erfüllung wir beten dürfen. So, und jetzt haben wir hier den Hirten, der seine Herde weidet. Und damit eigentlich die Frage an euch. Gehört ihr schon zur Herde von Jesus? Ist er persönlich dein Hirte, dem du nachfolgst? Wenn auch nicht, du kannst heute den Schritt tun in seine Herde. Such dir nach dem Gottesdienst ein Gebetsteam oder komm zu einem der Leiter und wir beten gerne für dich und du kannst mit uns beten. Wir haben außerdem den Alpha-Kurs, da wird die Marie-Louise nachher noch was dazu sagen. So, und dann möchte ich den vom Jesaja 9, den einen Vers nochmal aufschlagen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber da heißt von Gott, dass er selbst leidenschaftlich seine Ziele verfolgt. Und ich glaube, das ist die Frage an uns und sowas da. Haben wir die gleiche Leidenschaft wie Gott für seine Ziele, für sein Reich, für den Bau seines Reiches? Frage an dich vielleicht, hast du den Platz in der Gemeinde gefunden, wo du dich und deine Gaben einbringen kannst, und irgendwie mit der gleichen Motivation leidenschaftlich an seinem Reich bauen kannst. Wenn nicht, dann ist es vielleicht heute für dich die Möglichkeit, einfach Jesus neu zu bitten, dir den Platz in seinem Reich zu zeigen, wo du mit Begeisterung hier an seinem Reich mitbauen kannst. So, ich möchte zum Abschluss noch beten. Wer will, darf aufstehen. Jesus, danke, dass du dir nicht so schade warst, dass du aus dem Himmel herabgekommen bist, Herr, hier auf die Erde. Danke, dass du durch dein Kommen, durch dein Leben hier auf der Erde und natürlich auch durch deinen Tod, Herr, das größte Erlösungswerk hier vollbracht hast, was wir uns nur vorstellen können. Danke, dass wir dadurch frei von Sünde sein dürfen, dass wir ein Stück weit wieder im Paradies leben dürfen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns als Hirte vorangehst. Herr, dass du uns zeigst, wo unser Platz, Herr, in deiner Gemeinde ist. Und Herr, dass wir mit der gleichen Leidenschaft, die du hast, Herr, dein Reich bauen und deine Wiederkunft, Herr, vorbereiten dürfen. Amen.